Ist die Welt noch zu retten? Das Radio 3 Klimagespräch.
Ja, vor allem durch Südeuropa wälzten sich Hitzewellen, Temperaturen weit über 40 Grad wurden zum Beispiel in Griechenland oder Rumänien gemessen. Die Nachrichten von Hitzetoten, die häufen sich auch. Zwar ist es hierzulande vielleicht noch nicht ganz so heiß, aber wer weiß, der Sommer ist noch nicht zu Ende. Und ein Hitzerekordsommer jagt auch hier grundsätzlich den nächsten. Was heißt das langfristig für unsere Gesundheit, ist die große Frage unter anderem. Und Hans-Christian Gunger erforscht genau dies. Weltraummediziner und Experte für die Auswirkung von Extremwetter auf die Menschen. Er ist Professor an der Charité am Zentrum für Weltraummedizin und extreme Umwelten und ich grüße Sie jetzt hier recht gut gelaunt, muss ich sagen, und gar nicht extrem wirkend auf Radio 3, Herr Gunger. Hallo, hallo. Ab wann sprechen wir eigentlich von Hitze?
Ja, also Hitze ist an sich, wenn Sie die Temperatur über, die Lufttemperatur über 25 Grad haben. Das ist ein Sommertag, ein richtiger Hitzetag. Hitzetag, wenn man das genau definiert, wäre über 30 Grad. Aber wenn wir nur auf die Temperatur schauen, das ist nur das eine Ding. Das andere ist die Luftfeuchtigkeit. Also wenn Sie 30 Grad Temperatur haben und eine geringe Luftfeuchtigkeit, ist das eigentlich für die meisten Menschen noch gut zu ertragen. Aber 30 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit, das ist extrem schwül.
Das kennt wahrscheinlich jeder genau, dieses Phänomen. Sie haben auch ein Buch zum Thema geschrieben, Tödliche Hitze, so der Titel. Was macht ganz grundsätzlich Hitze mit unserem Körper und ab wann wird sie tatsächlich zu einem Problem und vielleicht sogar tödlich?
Ja, die meisten Menschen machen sich eigentlich gar keine Vorstellung, wie eng der Bereich ist erstmal, was der Körper täglich realisieren muss. Nämlich eine Temperatur im Gehirn, im Herz und Leber, Niere, in den wesentlichen Organen von 37 Grad plus minus 0,2 Grad. 0,2 Grad, das ist ein winziger Temperaturbereich, in dem wir wirklich optimal funktionieren. Wenn wir da runter sind, also schon 1 oder 2 Grad, also bei 35 Grad oder bei 38, 39 Grad, dann liegen wir schon außerhalb der Normalzone.
Und wenn nun Hitze von außen sozusagen auf uns einwirkt,
ja, das aber ja nicht nur von außen ist, nicht nur von außen, natürlich auch durch unsere körperliche Aktivität. Deswegen ist es ja wichtig, auch bei so einer Hitzewelle oder wie jetzt in Südeuropa, sind das besonders Leute zum Beispiel, die kräftig physisch arbeiten müssen. Die produzieren dann selber noch Hitze, nämlich im Stoffwechsel des Körpers, in der Muskulatur. Und diese Wärme müssen sie zusätzlich abgeben zu diesen Temperaturen von 30, 35, vielleicht sogar 40 Grad. Dafür ist unser Körper nicht gebaut.
Was heißt das dann langfristig für uns Menschen, wenn die globale Temperatur steigt? Das lässt sich ja offenbar schwierig oder gar nicht mehr verhindern?
Ja, das ist in der Tat. Der Temperaturanstieg, den wir im Augenblick erleben, ist extrem schnell in der zeitlichen Abfolge. Und die 2 oder 3 Grad, die wir vielleicht Ende dieses Jahrhunderts schon mehr haben, das würde viele Menschen in eine sehr bedrohliche, lebensgefährliche Situation bringen. Wenn Sie nur die Menschen nehmen, die eben in der Subsahara leben, das sind ungefähr 300 Millionen Menschen, wenn da die Temperaturen nur um 1 Grad im Mittel steigen, dann heißt das, dass für diese Leute die Arbeitsbedingungen schon 25-30% schlechter werden. Wenn sie 2 Grad sind, haben sie nur noch die Hälfte der Leistungsfähigkeit. Aber die Leute leben davon, dass sie selber arbeiten und ihre Nahrung produzieren. Also man kann sich vorstellen, dass Bereiche, gerade in der Subsahara, nicht mehr bewohnbar sein werden, schon Ende dieses Jahrhunderts.
Was dann natürlich auch nochmal Folgen haben wird auf Fluchtbewegungen zum Beispiel. Genau. Wir sprechen ja auch davon, dass klimabedingt Menschen ihre Heimaten verlassen müssen. Aber schauen wir mal auf Großstädte wie Berlin zum Beispiel, auf unsere Gefilde. Wie sehr sind wir denn gefährdet hier? Ist auch in dieser Hinsicht Gefahr im Verzug?
Städte sind, gerade nehmen wir jetzt mal Berlin, Städte sind ein Hotspot für die Temperatur. Hier in der Stadt kann durchaus die Temperatur 5-6 Grad höher sein als im Umland. Das kommt einerseits zustande, dass wir eine sehr enge Bebauung haben, sehr viel gepflasterte Fläche, die sehr viel reflektiert. Und zusätzlich hier sehr viel Wärme produziert wird. Alles diese Phänomene tragen dazu bei, dass die Temperatur in der Stadt höher ist. Und wenn Sie die Wohnverhältnisse andenken, auch innerhalb eines Wohnblocks haben Sie, also manchmal wird wahrscheinlich jemand, der jetzt im Dachgeschoss gerade wird, der wird sagen, mein Gott, ich halte das nicht mehr aus. Wenn Sie in der Parterre wohnen, können Sie es vielleicht noch gut ertragen. Also da spielen so viele Faktoren mit hinein, wie sich jemand tatsächlich noch wohlfühlen kann oder vielleicht auch nicht mehr.
Dieser Sommer ist ja in Deutschland eher nass, können wir, glaube ich, konstatieren. Ist das eigentlich hilfreich, um die Hitze besser zu überstehen?
Ja, das ist also im Augenblick ist es ja noch so, das wird es relativ weniger. Schauen wir mal, wie der August wird. In der Tat ist es so, für die Hitzewellen kommt es insbesondere darauf an, nicht nur die Tagestemperaturen zu betrachten, sondern auch, bleibt die Temperatur in der Nacht hoch, kann man genügend schlafen? Und das ist gerade auch für den Älteren und den, wie man sagt, den Vulnerablen. Ich finde den Begriff nicht ganz richtig, weil für manche ist das wirklich ein lebensbedrohlicher Hitzestress. Also es hat nicht was mit einem Fingerschneiden zu tun, sondern es geht manchmal um Leben oder Tod. Insofern, vulnerabel ist sehr euphemistisch ausgedrückt. Diese Personen, also die Vorerkrankungen haben, die sind besonders belastet, wenn dann auch nachts über die Nachttemperatur nicht abfällt und bei meinetwegen 20 Grad oder über 20 Grad bleibt. Und das ist tatsächlich natürlich in der Stadt insbesondere der Fall, weil da auch wiederum das Gebäude und die umliegenden Flächen dazu beitragen, dass die Temperatur relativ hoch bleibt.
Und gesunder Schlaf eben auch zu einem erholsamen Effekt.
Und dann der
Effekt
Schlaf eben schlechter wird und man schon nach dem ersten, zweiten, dritten Tag dann in die wirkliche Krise kommt. Auch die meisten Todesfälle, das wissen wir, wie man das analysieren kann, die meisten Todesfälle treten am dritten Tag einer Hitzewelle auf. Also sollte uns jetzt noch mal etwas passieren, jetzt im Ende Juli, Anfang August, sollten all jene darauf achten, dass sie insbesondere bei einer Hitzewelle den zweiten, dritten Tag im Auge haben, dann danach hat man sich in der Regel weniger tödlichen Ausgänge.
Das ist ja schon mal ein ganz praktischer Hinweis. Nun forschen Sie am Zentrum für Weltraummedizin und extreme Umwelten. Wie hilft uns so etwas wie Weltraummedizin tatsächlich dabei, zum Beispiel Hitzewellen zu überstehen, mit ihnen umzugehen?
Also auf eine Hinsicht, ich glaube, wir würden diese ganze klimatische Entwicklung unseres Planeten nicht so gut verstehen, wie wir sie jetzt zum Teil verstehen. Ob wir sie wirklich gut verstehen, ist auch eine andere Sache. Aber zum Teil jedenfalls verstehen durch die gesamten Satelliten. Die europäischen Erderkundungssatelliten sind die größte, weltweit die größte Flotte sozusagen, um diesen Planeten klimatisch im Auge zu behalten mit all den Konsequenzen, die man damit dranhängt. Das ist vielleicht auch für die Zuhörer eine Überraschung. Aber wir haben die tatsächlich größte Flotte an Umweltsatelliten und liefern diese Daten auch an die entsprechenden Institute und in den meisten Fällen eigentlich umsonst. Das ist ein Service der Europäischen Raumfahrtbehörde. Und insofern denke ich, die Raumfahrt hat einen ganz erheblichen Teil daran, dass uns das bewusst geworden ist, dass wir da eine wirkliche Problematik haben, von der wir uns nicht einfach wegstehlen können.
Weil sie eben Informationen und Daten zur Verfügung stellt. Zum Schluss, Hans-Christian Gunge, ein paar ganz praktische Tipps. Der Tipp mit dem zweiten, dritten Tag, den habe ich mir schon mal hinters Ohr geschrieben. Und ansonsten, was tun wir
jetzt? Ja, Sie sehen hier, reicht eine leichte Bekleidung. Auch heute ist es ja relativ warm.
Ja, wir haben ein schickes, roséfarbenes Leinenhemd an.
Das ist schön luftig. Das ist, was die Bekleidung angeht, also luftige Bekleidung. Ich bin immer dafür, dass Sie, weil das mit dem Überwachen, wie der eigene Wasserbestand im Körper ist. Wasser ist ziemlich wichtig, weil wir das eben verschwitzen. Morgens und abends wiegen. Ich weiß, die Waage ist wahrscheinlich das am schlimmsten und am meisten gehasste Instrument immer. Aber sich morgens und abends wiegen ist eine sichere Methode, um herauszufinden, ob man ein großes Defizit, ein groß bedeutet hier 1-2 Kilogramm auf einmal weniger, dann als Defizit. Man hat morgens also mehr gewogen als abends. Da muss man das irgendwie nachholen. Und irgendwie nachholen wäre dann das Nächste. Möglichst nicht zu viel Alkohol trinken, weil der nochmal zusätzlich dehydriert. Also ein Getränk, das leicht gesüßt ist, nicht zu kalt ist. Dann kann man da überlegen, ob man Tee oder einfache Wässer nimmt. Das ist, sagen wir, von der Praktikabilität her das, was ich empfehlen würde.
Trinken, trinken, trinken. Und zwar das Richtige an der Stelle. Hans-Christian Gunger, Professor an der Charité am Zentrum für Weltraummedizin und extreme Umwelten. Sein Buch zum Thema heißt Tödliche Hitze, was extreme Temperaturen im Körper bewirken und wie wir uns schützen können. Erschienen ist es im Quadriga Verlag. Und ich danke Ihnen sehr, Herr Gunger, für Ihren Besuch hier auf Radio 3. Alles Gute, kommen Sie gut durch den Sommer.
Dankeschön.